Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast.
Freut euch auf News, Action und Geschichten aus dem Blood Bowl Universum.
Macht euch bereit, denn wir starten
mit dem Kickoff.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Blood Bowlerinnen. Willkommen zurück zu Hau weg das Leder, dem deutschsprachigen Blood Bowl Podcast. Ich bin euer Fuchs der Füchse, euer Regelfuchs der Mario und bei mir, so wie immer, der wunderbare, das Licht am Ende des Tunnels, das Nordlicht, allein mein lieber Jan.
Hallo Mario, ich freue mich, von dir so introduced zu werden. Es ist mal wieder eine Freude. Ich finde das immer sehr schön, wie wertschätzend wir uns gegenseitig ankündigen, obwohl wir uns ja schon so gut kennen. Aber trotzdem, fühlt sich gut und gewertschätzt an, ist auch wichtig.
Ja eben, ja eben. Ja, meine lieben ZuhörerInnen, es ist gar nicht so lange her. Diesmal lassen wir euch nicht so lange schleifen wie die letzten Male. Wir sind zurück und ich muss erst einmal ein riesengroßes Dankeschön an euch aussprechen, denn innerhalb der ersten 7 Tage haben wir schon über 120 Aufrufe auf unsere letzte Episode erhalten und ich dachte mir, oha, da hat uns wohl jemand vermisst.
Das sind alles die Leute vom Turnier. Vielleicht sagen sie was. Das sind alles Floppy. Floppy ist bestimmt an all seine Freunde geschickt. Gesagt, guck mal hier. Ich bin im Internet.
Ja, man könnte ja sogar quasi sagen, es war so eine halbe Liebeshymne auf den Floppy, so oft wie wir den erwähnt haben und gegrüßt haben.
Ja, eben. Eben, genau, das meine ich ja. So oft und so positiv, wie wir über ihn gesprochen haben, könnte man ja annehmen, oh mein Gott, wir sollten die Folge Floppy nennen. Ein Herz für Floppy.
Ein Herz für Floppy. Nein, es hat uns auf jeden Fall wunderbar gefallen und wir haben uns auch sehr, sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch, dass ihr heute wieder einschaltet zu unserer neuen Episode. Eine kleine Frage an dich, Jan. Was glaubst du, was ist denn eigentlich die aktuelle Episodenzahl, die wir heute haben?
Alter, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, also 17 oder 18, kann das sein?
26, wenn man alle Episoden mit einrechnet, weil wir haben ja am Anfang Halbzeit 1 und Halbzeit 2 gemacht, aber das sind ja effektiv ja auch ganze Episoden gewesen. Und mit den beiden Sonderepisoden, mit den Interviews von Stefan Dormann und dem lieben Michael, aka Twill Anymore, sind wir jetzt bei 26.
Holy shit, das ja, da müssen wir eigentlich ja demnächst mal so eine Art Jubiläum machen oder so, bei der 30. Folge. Könnte man mal gucken, ob man das hinbekommt, ob wir uns da was Besonderes einfallen lassen vielleicht. Fände ich schön.
Ja, ich meine,
hätte ich nicht gedacht.
Ja, wer hätte das gedacht, dass wir das so lange durchhalten? Aber ich meine, ne, selbst wenn wir jede einzelne Episode ein Spotlight gemacht hätten, wären wir heute immer noch nicht fertig.
Mega, und da sind wir direkt beim Thema, denn wir machen ein Spotlight heute wieder, quasi back to the roots und kehren zurück zu unseren Spotlights über ein Team, mit dem du auf dem Turnier warst, nämlich mit deinen Black Ox. Die sind ja noch relativ neu und verdienen aber, finde ich, ein Spotlight, denn sie sind in ihrer Grundskillung, also den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie von Natur aus mitbringen, finde ich sehr einzigartig.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich finde auch, dass sie teilweise unterschätzt werden. Also ich habe so das Gefühl, wenn man erfahrenere Spieler fragt oder wenn man ihnen so zuhört über das, was sie sagen, sehen die meisten die Black Ox ja eher im hinteren Drittel der Teams, was ich nicht ganz so nachvollziehen kann, weil jedes Team hat ja so seine Stärken und Schwächen, ist ja klar, ne? Ansonsten wäre es ja nicht gebalanced und man könnte nicht wirklich miteinander spielen, gerade erst nicht in Turnieren, wenn sie nicht gleich mit aufwehren. Und ich finde sie eigentlich ziemlich gut.
Ja, meinst du, das liegt daran, dass die noch relativ neu sind? Also, dass man einfach noch nicht so viel Erfahrung mit denen hat, um sie gut einschätzen zu können?
Ich glaube, es liegt sehr oft daran, dass sie mit den regulären Orks verglichen werden. Und dann zieht man so eher so den Schlusspunkt, ja, aber dann sind ja eigentlich, wenn man sie so one-to-one begutachtet, die normalen Orks viel besser als die Black Orks. Und ich glaube, man sollte die nicht genau so ansehen, nur weil es quasi beides Orks sind und beide haben Schwarz-Orks mit dabei oder halt jetzt wie in den normalen Ork-Roster die Big-Ulm-Blocker. es ist halt ein ganz eigenes Team und es ist nicht ein Abklatsch von den Orks, sondern es ist halt ein eigenes Team. Das muss man halt auch so sehen.
Ich finde auch, ich habe ja nun schon ein paar Mal dagegen gespielt, also von deiner Hand, und sie fühlen sich in ihrer Dynamik anders an. Also es ist wie eine andere Komposition. Irgendwie ist die Farbe zwar gleich, also es sind auch Streicher drin, du hast auch ein Kontrabass, Geige und Bratsche drin, aber in einer ganz anderen Zusammensetzung. Also dadurch, dass die natürlich einen wesentlich höheren Goblin-Anteil haben, fühlen sie sich ein bisschen dynamischer an, dadurch, dass die Orks ja Grab haben, die Black Orks, haben sie einen anderen Drive als normale Orks. Und ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube, wenn man sie 1:1 sagt, ja, okay, hier, das sind meine Linemen, der Ork-Linemen und das sind deine Goblins, sind meine Ork-Linemen gefühlt ein Mühe besser. Ich habe halt die 4 Blitzer bei den regulären Orks, die hast du nicht. Verstehe ich, dass man das unter dem Aspekt so sehen kann. Aber grundsätzlich finde ich die Black Orks auch nicht im unteren Drittel. Also ich hätte sie gemäßigtes bis oberes Mittelfeld aus dem Bauch heraus jetzt eingeschätzt.
Ja, finde ich persönlich auch. Also ich würde sie jetzt nicht so unten mit ansehen. Ich finde sie auch eher oberes Mittelfeld oder mittleres Mittelfeld. Also die Negativaspekte, die sie haben, machen sie mit ihren Positivaspekten definitiv wieder auf Null. Mhm. Wenn man das so sagen kann. Aber
ich denke schon, dass man das so sagen kann.
Ja, würde ich jetzt mal auch sagen. Es kam ja aus meinem Mund raus, aber naja, wir wissen ja, wie das bei uns ist. Manchmal kommt da viel Gebrabbel raus und nicht viel dahinter. Aber genug geredet. Bevor wir in dieses kleine Spotlight hier eindringen, möchte ich ganz kurz noch eine News-Abteilung machen. Die ist heute ganz, ganz kurz. Da gibt es nämlich nur eine Sache zu erzählen, nämlich ein neuer Starspieler für die Amazon und wahrscheinlich auch für die, ich würde jetzt mal grob behaupten, für Slaan und auch für Echsenmenschen wird er spielen.
Und also garantiert Lustria Superliga, ja. Da gehe ich mal schwer von aus. Alles, was unter dem Aspekt
genau,
fällt.
Genau, nämlich der Glottelstopp. Komischer Name, aber ist so. Ja, für mich sieht er aus wie ein Krokodil. Jetzt nicht wirklich wie ein Echsenmensch, deshalb finde ich auch so, verstehe ich nicht, warum sie sie blau angemalt haben. Ich meine, klar, das komplementiert so schön die Farben von den Amazonen, die sie sich rausgesucht haben, aber ich finde, wenn man den grün gemacht hätte, wäre der noch mal ein bisschen besser aussehen, weil jetzt sieht er nämlich effektiv aus, mehr oder weniger genau wie das, wie die Coxigor-Miniatur, die es auf Forgeworld gibt. Ja, also, ne, passt auf jeden Fall zu dem Amazonenteam optisch gesehen auf jeden Fall gut dazu. Ich persönlich, ja, finde es jetzt nicht spektakulär. Was ist deine Meinung?
Also ich denke grundsätzlich zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ich glaube, er ist ein Croxigor. Mhm. Deswegen ist er auch so bemalt. Deswegen stört mich das Farbschema, so wie es jetzt von GW hier vorgeschlagen ist, gar nicht. Ich finde, das fügt sich gut in ein Ex-Menschen-Team ein, für die er garantiert spielt. Ja, es ist ein Croxigor mit ein bisschen mehr Klimbim dran. Ich finde das Modell okay. Ich finde es ein bisschen unmutig, ehrlich gesagt.
Ja, hätte man sich ein bisschen mehr trauen können. Wie gesagt, also wenn man das jetzt mal mit dem Croxigor-Modell vergleicht, finde ich da sehr viele Ähnlichkeiten dazu. Also, weiß nicht, fehlt mir so ein bisschen das nötige etwas. Aber ist subjektive Meinung, muss ja nicht jedem gefallen. Man muss es ja auch nicht kaufen.
Ich bin sehr gespannt, was er können wird, weil soweit ich weiß, Stand heute, 18.09.2022, sind noch keine Regeln für ihn draußen. Von daher würde mich interessieren, was er kann, was er kostet natürlich. Für ein Amazon-Team kann ein Big Guy als Starspieler vielleicht ganz interessant werden, wenn der richtig Punch hat und den ein bisschen Stabilität allein auf Scrimmage zu bringen. Also, ich nehme mal an, dass er ein Big Guy wird, oder? Also, er sieht so aus, finde ich.
Also, wenn man sich die anderen beiden Starspieler anschaut, die ja mit ihm jetzt zusammen quasi für Lystyrian Super League mitspielen, also Boa Constrictor und Estelle Lavenoy oder wie auch immer, scheint er der Big Guy der drei zu sein. Also, ich nehme auch an, dass es eher ein Stärke 5 oder sogar Stärke 6 Modell sein wird mit Bewegung 3, 4. Also, ja.
Ja.
Könnte interessant sein. Ich meine, vielleicht ist es auch effektiv 1:1 ein Croxigor mit irgendwie 3 Superfähigkeiten und das war's. Wir bleiben gespannt. Wir sehen es dann mit spätestens dem Issue Number 15, wenn das dann rauskommt, wo ja dann auch endlich das Amazonenteam in seiner Fülle und seinen Stats mit dabei sein wird. Das wir ja immer noch nicht wissen. Ich meine, wie lange ist das jetzt her? 4 Wochen, 5 Wochen, seit die geteasert wurden und man immer noch nichts weiß? Das ist schon ein bisschen so, was ist denn hier los?
Da bin ich auch richtig gespannt auf das neue Amazon-Team. Ich habe schon beschlossen, dass ich das Menschenteam, was ich auf dem Star Bowl bei der Tombola ertombolat habe, zu einem Amazon-Team bauen werde, weil die Spieler alle sehr schlank sind und sehr agil aussehen im Verhältnis zu den regulären Modellen von Games Workshop oder auch anderen. Deswegen werde ich aus denen ein Amazon-Team bauen. Habe ich mir gedacht, ich habe richtig Bock. Das wird, glaube ich, total schön, weil die alle so super gartenschlank aussehen. Könnte das ganz cool werden.
Oh, mega, da freue ich mich ja drauf.
Und dann werden wir vielleicht auch unseren Kroxigor-Freund mal auf dem Feld sehen, als Big Guy, damit er ein paar Schädel spaltet. Das wäre cool.
Wenn du ihn dir leisten kannst, dann warum nicht? Warum nicht? Guti, dann steigen wir doch ein mit roher Gewalt in das Spotlight der Black Orks. Oder auch Schwarz Orks, wie man sie ja hier in Deutschland auch hin und wieder nennt. Ja, das Roster der Black Orks besteht aus nicht sehr vielen Spielern. Also, wir haben 3 Positionals. Einmal die Goblin Bruiser Linemen, was unsere Linemen sind. Die Black Orks, was effektiv die alten Black Orks aus dem Ork-Team sind, mit veränderten Fähigkeiten. Und einen Trained Troll. Aber wir fahren das Pferd von vorne an. Das ist komplett falsch.
Ich glaube,
aber das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal.
Ich glaube, du hast gerade 3 Sprichwörter in einer. Vor allen Dingen, wir fahren das Pferd von vorne an. Das ist ja brutal. Was ist
das bei dir? Ich meine, das passt ja auch zu den Black Orks. Die fahren gerne, glaube ich, mal so ein Pferd an.
Aber okay. Um Himmels Willen. Das lassen wir bitte genauso drin, Herr Protschin.
Ich glaube, das hatten wir schon mal, dass wir dieses Sprichwort, man zäunt das Pferd von hinten auf oder irgendwie sowas, kam schon mal ihr vor, von dir, aber ja, ist ja auch wurscht.
Das war zumindest in der Nähe von richtig, das war jetzt gerade kompletter Blödsinn, aber das macht ja nichts.
Gut, beginnen wir mal hier mit unseren Goblins, unseren Linemen. Die kosten 45.000 eine Bewegung 6, Stärke 2, Geschick 3+, Wurfgeschick 4+, und Rüstungswert 8+, also prinzipiell ganz normale Goblins. Haben Ausweichen, kleinwüchsig und lebensmüde wie auch alle anderen Goblins, aber sie haben Robust, was ihr kleinwüchsig wieder aushebelt. Das heißt, sie sind wie ganz normale Spieler, sie gehen auf die 8 und auf die 9 K.O., nicht wie kleinwüchsige Spieler immer auf die 7 und auf die 8. Und sie sind auch nicht auf der kleinwüchsigen Tabelle schon auf die 9 verletzt, sondern erst auf die 10 und auf die 11 und die 12. Genau. Sie haben primär Zugriff auf Geschick, so wie alle kleinwüchsigen Spieler, und sekundär auf Allgemein, Passen und Stärke. Man kann 0 bis 12 mitnehmen. Das sind halt Linemen, ne, nicht wahr? Und ich finde, diese Goblins sind richtig, richtig geil. Jetzt nach einigen Spielen, die ich jetzt schon mit meinen Black Orks hinter mir habe, muss ich wirklich zugeben, dass diese Goblins, den normalen Goblins, mit diesem Robust einfach eine Spur weiter sind. Weil wie oft taucht es auf, dass man halt die Rüstung 8+ durchkriegt, aber dann steht da halt eben nur eine 7 und er ist halt nur Stunt. Aber bei eben normalen, kleinwüchsigen Spielern ist er ja auf die 7 ja eben schon K.O. Und das ist echt grundlegend super gut. Was ist so deine Meinung? Mein lieber Jan, du hast sie ja jetzt schon ein paar Mal erleben dürfen.
Ich sehe das ganz ähnlich wie du. Was kosten die denn? 40.000?
45.000.
45, okay, kostet 5.000 mehr, glaube ich, als reguläre Goblins. Aber das Robust macht sie tatsächlich eben genau das, robuster und stabiler. Und also es hebelt natürlich auch nur die negativen Aspekte von kleinwüchsig auf. Cool ist halt, dass sie das Ausweichen unmodifiziert immer noch haben. Sie weichen immer auf ihre Agility 3+ aus, egal in wie viel Tackle Zones sie sind oder in wie viel Tackle Zones sie hinein dodgen, vollkommen egal. Das ist tatsächlich mächtig. Gerade diese Psychologie dahinter, sie sind kleinwüchsig, sie bringen alle Vorteile von kleinwüchsigen Spielern mit, aber keinen ihrer Nachteile. Für 45.000 ist echt stark, Stärke 2 ist halt leider Goblin bedingt, aber gar nicht so schlimm, denn da wirst du ja auch gleich noch drauf kommen. Man hat relativ viele der Black Orks und ja meist den Troll auch dabei. Man hat in diesem Team paradoxerweise häufig kein Stärkeproblem. Ja. Also mir ist das ja selber mit Orks gegen dich sehr, sehr häufig so gegangen. Wir haben ja auch auf dem Turnier gegeneinander gespielt, dass ich ganz häufig One-Dice-Blocks setzen musste gegen dich, weil mein Team, und das bestand nur aus Orks, mit durch die Bank Stärke 3 respektive 4 bei den Unblockern trotzdem fast in allen Situationen entweder nur gleich stark war oder sogar schwächer. Das kann an meinem Unvermögen gelegen haben, richtige Blocks rauszuarbeiten, aber meine Anfängerpsychologie sagt mir, meine Linemen haben alle nur Stärke 2, ist gar nicht so schlimm, weil tatsächlich ein gar nicht so hoher Anteil deines Teams aus diesen Linemen besteht. Du wirst ja gleich noch darauf kommen, man kann recht viele der Black Orks mitnehmen und den Troll, da bleibt gar nicht so viel Spot, da bleiben gar nicht so viele Spots übrig für die Goblins. Dass sie auf Geschick primär Zugriff haben, ist so gut und schlecht. Je nachdem, was du halt von denen willst. Du wirst sicherlich dir gleich was überlegt haben zum Thema Skillungen. Die sind halt auch nicht dafür da zu punchen. Ich nehme an, dass die bei dir die Touchdowns machen.
Genau. Wir gehen zu der Skillung am Ende, wenn wir alle Positionals durch haben. Kommen wir zu den Black Orks. Da könnt ihr 0 bis 6 mitnehmen. Kosten 90.000. Bewegung 4, Stärke 4, Geschick 4 plus, Wurfgeschick 5 plus, Rüstungswert 10 plus. Und bringen die Fertigkeiten Greifer, also auf Englisch Grab, und Raufbold mit, also das englische Brawler. Primär haben sie Zugriff auf Allgemein und Stärke und sekundär auf Geschick und Passing. Ja, die Black Orks sind schon eine Gewalt. Was ich ja auch schon öfter mal angesprochen habe, gerade mit Teams, wo die großen Jungs nur eine Bewegung von 4 haben, sie kommen halt nicht wirklich hinterher. Das heißt, die müssen halt quasi immer irgendwie echt im Geschehen mit dabei sein, und da hilft ihnen ihr Grab super gut, weil du einfach deine Gegner dahin ziehen kannst, wo du sie haben willst. Und da sie halt eben sowohl auch noch das Raufbold mitbringen, finde ich persönlich, sind sie um einiges besser als die Big Unblocker, die ja gar keine Fähigkeiten mitbringen, dafür halt die Geschwindigkeit ein bisschen schneller ist. Und wie viel kosten die nochmal? Die kosten 85, kann das sein?
Nee, 90.000.
Auch genauso viel?
Ja.
Na dann. Finde ich persönlich so, wenn ich die jetzt direkt nebeneinander stelle, persönlich die Black Orks noch mal ein Stück besser.
Wir haben ja vorhin eingangs gesagt, dass wir das eigentlich nicht machen sollen. Aber wenn man sie direkt vergleicht, finde ich sie auch besser. Vor allem die Tatsache, dass du 6 Stück mitnehmen kannst. Also das ist einfach krass. 6 Stück, also ich bin jedes Mal wieder erschüttert, wenn du da 6 Stück hast und du stellst halt 6 Black Orks an die Line of Scrimmage plus den Troll, das ist einfach erstmal eine riesen Portion Punch, der dir da ins Gesicht gedrückt wird. Das darf man echt nicht unterschätzen. Stärke 4 ist hier mächtig und die kommen für 90.000 mit 2 Fähigkeiten. Ja, zugegeben, Brawler ist das schlechtere Blocken, weil man hier ja nur ein Both Down quasi rerollen kann, in der Hoffnung, was Besseres zu kriegen. Aber es gibt so oft Situationen, in denen dir das hilft, weil du, selbst wenn du Push und Both Down würfelst, wiederholst du den Both Down, weil du kannst immer noch den Push nehmen. Du hast da kein Risiko und hast immer noch mal einen Reroll mit dem Versuch, hier noch ein Pow rauszuholen oder ein Stumbles oder was auch immer. Das finde ich sehr, sehr gut. Gerade in den Spielen gegen dich ist mir das sehr positiv aufgefallen, dass die immer diesen Reroll dabei haben. Natürlich, manchmal würfelst du ein 2 Both Down und rerollst einen Both Down in noch einen Both Down oder ein Skull. Das kommt vor. Es ist aber recht selten. Was bedeutet, dass diese Spieler wirklich, wirklich verletzlich sind. Und wer einmal gegen 6 Spieler mit Grab gespielt hat, wird merken, wie sacknervig das sein kann. Weil die nämlich die Fähigkeit haben, Cages wirklich effektiv auseinanderzunehmen. Durch diese Fähigkeit Grab, das ist einem auch gerade an der Seitenlinie wirklich gefährlich, weil du teilweise mit Grab gegnerische Spieler auf einmal an die Seitenlinie stellen kannst, wo sie vorher nicht gestanden haben, und dann mit einem Blitz sie noch rauskicken kannst. Da sind ganz viele Dynamiken und ganz viele Kombinationen von Spielern. Ein Black Ork, der 2 Felder von der Seitenlinie weg ist, wenn du irgendwo an dem dran stehst, der nimmt dich mit Grab und stellt dich an die Seitenlinie. Selbst ein Push reicht dir. Ja. Du musst einen Push, stellst du an die Seitenlinie. Und dann musst du dann nur noch mit einem reinblitzen. Keine Ahnung. Beispielsweise, da haben wir auch Düsterlandrauferei als Keyword. Das heißt, Varagushua kann für sie spielen als Starspieler. Der kommt angerauscht mit seinem Blitz und ballert dich da weg mit 3 Würfeln ab. Und dann geht er noch wieder 2 Felder, um nicht selber an der Seitenlinie zu stehen. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Grab ist sackmäßig gefährlich bei denen. Das darf man nicht unterschätzen.
Man merkt da schon hier, dass auch Brawler, wie du auch schon gesagt hast, teilweise unterschätzt wird, weil alle eben nur davon denken, so na, ist halt ein schlechteres Blocken, weil es ja, du kannst es ja nur aktiv, wenn du dran bist, benutzen, kannst du nicht dem Gegner irgendwie den Würfel wegnehmen und den neu würfeln lassen. Aber ich finde, ja, es hat sowas, ein bisschen was von einem schlechteren Blocken. Andererseits kannst du mit Blocken nicht irgendwie den Würfel rerollen und effektiv mehr oder weniger mit Glück ein Pow rausholen auf einmal, dass nur der Gegner runtergeht, weil wenn du zum Beispiel hier, ne, beide Spieler haben Blocken, bringt dir gar nichts.
Genau, das ist nämlich die Situation, da wollte ich gerade drauf hinaus nochmal, dass Brawler in späteren Liga-Betrieben oder auch auf Turnieren, wo sehr, sehr viele Spieler Blocken haben. Das ist einfach eine Tatsache, das wird auch jeder so unterschreiben. Auf jedem Turnier hat jedes Team in der Regel mindestens 4, wenn nicht mehr Spieler mit Blocken.
Ja.
Das heißt, du hast relativ häufig die Situation, ich habe Blocken, du hast Blocken, nichts passiert. Und das ist eigentlich scheiße.
Ja.
Und Brawler gibt dir hier die Möglichkeit, und die ist gar nicht schlecht, weil in den meisten Fällen reicht dir bei einem Spieler, der Blocken hat, der ist meistens kein Blotcher, reicht dir ein Stumbles oder ein Pow. Das heißt, durch den Reroll hast du eine Chance von 33,3%, hier was Effizienteres rauszuholen. Vor allem, wenn der zweite Würfel schon Push zeigt. Und du sagst, ich nehme in jedem Fall den Push, es sei denn, bei dem Reroll kommt jetzt was Besseres raus. Wie gut ist das? Das ist am Anfang schon gut. Und je höher das Level wird, je mehr Geld investiert ist, je mehr Teams breit gefächert Blocken mitbringen, desto mächtiger wird das.
Ja.
Bei Skillung werden wir sicherlich noch drauf kommen, ob sich das lohnt, noch Blocken zu kaufen für die Black Orks. Mein erster Bauchimpuls ist nein. Ich würde ihn eher andere Dinge kaufen als Blocken, weil ich Brawler, also auch da, im ersten Moment, ich dachte immer so, oh ja, Brawler ist halt das schlechtere Blocken. Aber je häufiger ich das selber erlebe, desto mehr denke ich, das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Das kann sehr, 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 sehr stark werden.
Klar, ich meine, es ist immer noch eine Glückssache, ne? Weil, wie du gesagt hast, es kann auch einfach sein, dass du halt einen Skull dann daraus würfelst. Und dann ist es halt so, ne? Es ist halt immer noch ein Würfelspiel im Ende des Tages. Deshalb hat jede einzelne Fähigkeit, auch wenn man das nicht immer so sehen will, seine Berechtigung da zu sein. Gehen wir rüber zum Trolled Train. Zum Trained Troll.
Was ist denn heute los? Rüber zum Troll, zum getrollten Trainer.
Ja. Der Trained Troll, der bessere Troll, aber auch nur bedingt, ne? Er kostet 115.000, hat eine Bewegung 4, Stärke 5, Geschicklichkeit 5+, Wurfgeschick 5+, Rüstungswert 10+, kommt mit Einzelgänger 3+, also den Loader 3+. Knochenbrecher, Mitspieler werfen, Nimmersatt, Regeneration, Saublöd, schwallartiges Erbrechen. Also effektiv ein ganz normaler Troll, nur dass er einen Loner 3+ statt den Loner 4+ hat. Er kostet genauso viel wie der andere auch und ist ein bisschen besser. Ist ja auch getrained. Dieser Loner 3+ kann da viel ausmachen, weil statistisch gesehen, ne, oder stochastisch gesehen, würfelt man eher eine 3 als eine 4.
Ne? Ja, der Unterschied ist gewaltig. Ich finde ihn, wir verbessern uns von 50% auf 66. Mhm. Das ist wirklich, wirklich, wirklich nicht schlecht. Der 3+-Loner, vor allem merke ich, dass er bei mir psychisch was macht, weil ich viel häufiger bereit bin, einen 3+-Loner einen Reroll zu füttern, als einen 4+.
Ja.
Weil wenn mein Troll was nicht schafft, gebe ich dem fast nie den Reroll. Weil ich den 4+-Loner einfach zu gefährlich finde. Ein 3+-Loner würde ich viel eher mal riskieren, um mit dem noch was zu reißen, als mit einem Untrained Troll. Schwallartiges Erbrechen, gar nicht schlecht gegen Agility-Teams. Wir haben das schon mal gesprochen drüber, als wir das Ork-Roster besprochen haben, das klassische Ork-Roster besprochen haben. Finde ich eine coole Sache. Auf jeden Fall gut, dass er das hat. Man benutzt es relativ selten, aber es gibt Situationen, wo das wirklich sinnvoll sein kann. So siehe Blotcher zum Beispiel.
Ja, absolut. Es hat zwar noch nie funktioniert, wenn ich es mal ausprobieren wollte, aber es ist so, wie es ist. Ne? Er hat primär Zugriff auf Stärke, so wie alle Big Guys, sekundär auf allgemein Geschick und Passing. Ja, also ich finde alles in allem, finde ich auch den Train Troll super. Ich habe ihn bisher immer mitgenommen und er hat mich eigentlich selten wirklich enttäuscht. Er hat zwar saublöd, ne? Er braucht halt immer wieder seinen Zivi, dass er irgendwas reißen kann. Aber, ne, es ist auch nur eine 2+. Klar, passiert es, dass er mal es nicht verstanden hat, wenn der Cheftrainer ihm sagt, so geh da und dahin. Aber so sind sie halt die Big Guys, ne? Sie haben natürlich Zugriff auf Rerolls, die guten Black Orks. Die kosten 60.000 das Stück. Und ihre Sonderregeln sind Düsseldorf-Rauferei und Bestechung und Korruption. Bestechung und Korruption hatten wir nur bei den Goblins einmal. Das ist, dass sie die Bribes für 50.000 statt für 100.000 kaufen können.
Und das ist so relevant, weil das haben die regulären Orks nämlich nicht.
Ja.
Muss man dazu mal sagen, das haben die nicht. Düsterland-Rauferei ist ja im Prinzip das Faction-Keyword, um festzustellen, welche Starspieler für sie spielen dürfen. Das nochmal am Rande für die, die nicht so affin sind. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt gibt. Aber doch, die gibt es, die Zuhörer. Wir kriegen immer mal wieder Nachrichten von euch, von Leuten, die sagen, wir haben jetzt das Bloodbowl-Spielen wieder angefangen und natürlich, euer Podcast war da hilfreich und wir hören den gerne. Und deswegen für die, wir reden hier von diesen Keywords, also das ist ja keine Sonderregel, sondern ein Keyword, darauf wollte ich hinaus. Aber das mit Bestechung und Korruption finde ich so mighty. Ich finde es so mächtig, dass du Bestechungen für 50.000 kaufen kannst. Das ist in einem Ligabetrieb vor allem langfristig wirklich sinnvoll.
Ja klar, also ich finde sie allgemein, haben mich meine Bribes bisher immer enttäuscht. Also als ich ja jetzt auf dem Star Bowl war, haben eine einzige Bribe hat mal funktioniert, alle anderen habe ich immer eine 1 gewürfelt. Also immer verschenkt und tatsächlich war der Agi de Call meistens immer, hat der funktioniert auf die 6+. Aber naja, es ist halt immer noch Würfelglück. Aber die Bribes für 50.000, gerade mit so vielen Goblins, ist so, so stark. Weil gerade, keine Ahnung, ne, du nimmst einen Wardancer, der halt gerade auf dem Boden liegt, mit einem Goblin raus, der dich 45.000 kostet und haust dafür eine 125.000 Figur raus und dann hast du immer noch die Bribe in der Hinterhand, falls doch noch was schief geht. Das wird sexy.
Ja, also vor allem, weil das ja durchaus ein Team ist, wo ganz klar gefoult wird, in meiner Wahrnehmung, wenn natürlich das möglich ist. Einen der Goblins kann man relativ easy zu einem effizienten Fouler arbeiten. Sobald ein Wardancer mal am Boden liegt, durch was auch immer, 4 Orks rumstellen und der Goblin springt ihm ins Gesicht mit seinen Springerstiefeln. Falls das schief gehen sollte, kannst du 50.000 noch eine Bribe nutzen, um den drin zu behalten, wenn du das willst. Wenn wir über Secret Weapons sprechen, ist das durchaus super relevant. Die haben Zugriff auf einige wirklich interessante Secret Weapons. Fungus the Luna. Fungus the Luna? Heißt der so?
Fungus the Loon.
Danke. Fungus the Loon beispielsweise oder der Typ mit der Ball and Chain. Beides sinnvolle Alternativen für dieses Team.
Die du dann mit der Bribe. Der Ball and Chain Boy.
Ach du Scheiße.
Du meinst Bomber Wimmelsnot.
Dankeschön, ja, den meine ich. Wow, Hirn. Beide Secret Weapons, beide können über eine Bribe einen Turn länger, beziehungsweise einen Drive länger im Spiel gehalten werden. Sinnvoll, auf jeden Fall.
Also, ich finde alles in allem einfach ein klasse Team. Spielen sich auch komplett anders, finde ich persönlich, als normale Orks. Ganz ehrlich, ich finde, sie spielen sich überhaupt nicht ähnlich. Das Team, was ich eher ähnlich sehen würde, ist das Echsenmenschen-Team, weil die in Anführungszeichen ein ähnliches Roster haben. Die haben halt die 6
die Saurier, die Saurier, genau, Saurier, ja.
Die 6 Saurus-Blocker mit ihrer Stärke 4 und einen ähnlichen Werten allgemein. Haben halt, sie sind halt schneller, aber haben dafür keine Fähigkeiten. Da haben sie halt ihre Skinks. Die sind zwar schneller, aber die haben halt auch keinen Robust. Und die haben halt ihren Kroxigor. Der ist jetzt nicht ganz so gleichzustellen mit dem Troll, weil der einfach prinzipiell halt schon anders aufgebaut ist. Aber ich finde, das Team sehe ich ähnlicher als jetzt das Ork-Team tatsächlich. Mhm. Also gerade auch im Spiel gegen sie und auch mit dem Spiel mit sie, also mit ihnen, finde ich, sie spielen sich überhaupt nicht wie Orks. Also überhaupt nicht. Aber kommen wir mal ganz kurz zur Skillung. Wir fangen an mit dem Goblin. Was werden wir mit den Goblins machen? Die Touchdowns, weil ihr habt mitbekommen, die Geschicklichkeit der Black Ox bei 4+, nicht so geil, nicht viel schlimmer als die 3+ von den Goblins, aber 66% und 50% sind halt immer zweierlei Dinge. Und auch der Troll mit seinem Geschick von 5+, man kann es versuchen, funktioniert aber meistens nicht gut, außerdem eben mit der Geschwindigkeit von 4, da kommt es nicht weit. Also, was gibt man denen? Da sie primär nur auf Geschick Zugriff haben, ist für die halt natürlich, wie du gesagt hast, Faulen prädestiniert. Also Sneaky Git heimtückisch ist es, glaube ich, auf Deutsch, ist super, dann ist für die natürlich sehr, sehr interessant sowas wie Diving Tackle, Diving Catch. Falls du mal einen Ball werfen solltest, gerade wenn du Bomber Dribbles noch mitnimmst, der halt mit seinem Wurfgeschick von 2+ daherkommt, also 3+, aber halt ein kurzer Pass, weil er ja die Fähigkeit hat, akkurat, also ein +1 auf die Ding, auf die kurzen Pässe, das heißt auf den 2+, den Ball fangen, also halt den Ball werfen und mit Diving Catch dann auch auf die 2+ fangen, gar nicht mal so schlecht. Und das hatten wir ja schon in der letzten Episode, 50.000 für Bomber Dribbles Not, das kriegst du immer irgendwie rein. Da verzichtest du halt auf eine Bribe, in dem Fall jetzt mal, mehr oder weniger blöd gesagt, aber dafür hast du Bomber Dribbles Not dabei, hast einen Werfer mit dabei, finde ich gar nicht mal so verkehrt.
Zumindest für einen kurzen Pass finde ich das auch möglich, alles darüber hinaus würde ich nur werfen, wenn es nicht anders geht.
Ja, wenn es nicht anders geht, definitiv ist nicht empfehlen. Also ich sage es jetzt schon, das Black Orc Team ist auch eher ein laufstarkes Spiel als ein passstarkes Spiel. Einfach weil es halt auch prinzipiell eigentlich keinen Werfer gibt, abgesehen von den Goblins, die halt mit ihrer 4+-Wurfgeschick nicht so wirklich geil sind. Also nee. Da hilft auch ihr sekundärer Zugriff auf Passing nicht wirklich viel. Ja, ich nehme schon mal hier voraus, auf Passing würde ich hier prinzipiell niemals skillen, einfach weil sekundär da was auswählen das Einzige ist, was hier wirklich Sinn machen würde, und dafür sind es zu viele Punkte, die du ansammeln musst, und auch die Steigerung einfach vom Wert lohnt sich dafür nicht. Ich würde niemals auf Passing gehen, tatsächlich niemals, niemals. Das Einzige, was hier interessant wäre bei Passing, wäre immer am Ball. Das ist das Einzige, was hier wirklich viel Sinn machen würde, abgesehen vom Leader, aber die Rerolls kosten nicht so viel, also 60.000 ist voll verkraftbar, finde ich persönlich. Mit mehr als 3 würde ich eh nicht spielen, nicht in diesem Team. Und da ist in Sekundären im Allgemeinen was auszuwählen einfach attraktiver. Gerade wenn du Sure Hands nehmen möchtest für den Reroll aus Aufnehmen, Blocken mitnehmen würdest, damit du halt einen Blotcher hast oder so etwas. Aber im Passing was nehmen, glaube ich nicht, sehe ich nicht. Da würde ich eher noch ein Attribut versteigern. Erhöhen. Also gerade irgendwie, ich finde eine Stärke 3 Goblin ganz lustig. Eine Geschicklichkeit 2+ Goblin, super. Gerade hier mit kleinwüchsig, dass du halt auf die 2+ in die Tackle Zones rein und raus dodgst, mega geil. Wurfgeschick, naja, lass mal weiter so stehen. Bewegung auf die 7 auch ganz gut. Und Rüstungswert auf die 9+ wäre auch gar nicht mal so schlecht. Aber Passing, ne, würde ich persönlich immer die Finger von lassen. Jan, was ist so deine Meinung?
Ich denke bei denen immer sofort an Aufspringen. Auch super. Also von den obvious Dingen hinweg bin ich da ganz bei dir. Ich würde die nicht sekundär auswählen lassen, weil ich es durch die Bank zu teuer finde, sondern würde nur Fähigkeiten für sie auswählen, die ihre angeborene Geschicklichkeit unterstützen. Da gehört Aufspringen zu, selbst wenn sie mal zu Boden gehen, durch Aufspringen, das hast du die vollen 6 Felder, das finde ich gar nicht schlecht. Bei Aufspringen, was man jedes Mal vergisst oder viele, und ich gehöre dazu, ist, dass man einen Block aus dem Liegen auf die 2+ machen darf. Das kann sehr, sehr mächtig sein gegen andere Spieler. Du hast einen Supporter dran gestellt und machst einen One-Dice-Block mit denen. Das kann man schon mal riskieren gelegentlich, um Gegner zu Boden zu bringen, aber eben auch dadurch, dass sie so gut im Dodgen sind. Aufspringen, rausdodgen auf die 3+ mit einem eingebauten Reroll aufgrund von Ausweichen, macht sie wirklich, wirklich flott. Und dann eben, wie du schon sagtest, so Dinge wie Diving Catch finde ich tatsächlich ziemlich cool. Finde ich eine Fähigkeit, die richtig stark ist, weil sie eigentlich 2 Fähigkeiten mitbringt, nämlich einmal aus Tackle Zones heraus einen Ball fangen zu können und auf Accurate Passes +1 auf den Fangversuch zu kriegen, finde ich gar nicht doof. Weil ganz wie du sagst, Bomber Dribbles Not für 50.000 kann wirklich, wirklich überraschend akkurate Pässe über 6 Felder werfen. Und da mal mit so einem Goblin auf die 2+ so einen Ball zu fangen und den dann noch laufen zu lassen für die 6 Felder, ist nicht uninteressant.
Ich finde auch, für die wäre eigentlich super gut Sprinten und Sprintsicher. Einfach, dass die 3 Felder Go-Foils gehen können, ist nicht so schlecht. Und eben mit Sprintsicher, dass du halt den rerollen kannst, falls du dann doch mal die 1 kommt, finde ich super. Und natürlich, was ich immer empfehlen würde für kleinwüchsige Spieler, Gewand. Einfach, damit du dahin fliegen kannst, wo er dich eben nicht haben will.
Ja.
Auch super stark.
Gewand finde ich auch gut. Jetzt muss man kurz helfen. Sneaky Git ist geschickt, oder?
Ist geschickt, ist heimtückisch.
Ja,
genau. Du meinst jetzt dann brutal. Das plus eins auf das Faulen, das ist allgemein.
Allgemein, ne? Aber das quasi beim Pasch raus ist, gilt nur für den Verletzungswurf, glaube ich, ne? Oder
nee, nur für den Rüstungswurf. Quasi, wenn du in der Rüstung. Also nur wenn quasi beim Rüstungswurf ein Pasch kommt, geht er nicht raus.
Mhm, okay. Also von daher finde ich Sneaky Git für einen Goblin zumindest sinnvoll. Und den dann zum Fauler auszubilden, finde ich bei dem auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, also vor allem, weil man auch nicht vergessen darf, ich glaube, das ist auch nicht gerade bei den anfänglichen Spielern im Hirn verankert, bei Sneaky Git, wenn du eine Faulenaktion durchgeführt hast und immer noch Bewegung frei hast, kannst du immer noch weiterlaufen. Das heißt, du kannst theoretisch faul begehen und dann immer noch eine Unterstützung irgendwo hingehen, solange er natürlich nicht erfasst wird.
Ja, und das ist wirklich, wirklich gut.
Auf allgemein zu skillen, abgesehen von wirklich Sure Hands und Blocken, würde ich dann nicht wirklich gehen. Einfach, es sind immer noch nur Rüstung 8 Kandidaten. Ich sehe es nicht. Also klar, sie machen deine Touchdowns ohne Frage, aber da hast du halt auch eher so 2 Stück, die immer wieder deine Touchdowns machen werden. Und 12 Punkte für einmal blocken, klar, du hast halt einen Blodger, aber halt immer noch nur einen Rüstung 8 Blodger.
Vor allem nur in Stärke 2 Blodger. Das, ja, finde ich, ist viel relevanter als Rüstung 8, weil das mag defensiv ganz nett sein, aber de facto mit Stärke 2 wirst du in der Regel nur One-Dice-Blocks mit denen rausholen. Und da ist dann also Blotch irgendwie auch nicht gut genug und auch zu teuer und zu viel Starspielerpunkte für verschwendet. Da würde ich ganz klar mich im Agility-Baum umgucken, was es da Schickes gibt.
Ja, und wie wir gerade eben gesagt haben, es gibt so viel, was du da auswählen kannst. Da würde ich tatsächlich eher als erstes sprinten und sprintsicher mir raussuchen. Also quasi als erstes sprintsicher und dann sprinten dazu holen. Einfach, damit er noch mehr Touchdowns machen kann. Weil, das habe ich ja in der letzten Episode schon gesagt, so wie wichtig eigentlich Go-Foils sind, gerade bei laufschwachen Positionals, die einfach nicht hinterherkommen wollen. Und da ist gerade sowas wie Sprintsicher einfach so geil dafür. Dass du halt, also wie oft würfeln wir diese 1 beim Go-Foil? Wie gesagt, ne, bei meinen 35 misslungenen Turnovers waren da bestimmt 17 Go-Foils mit dabei. Also, hätten die noch Zugriff auf Mutation, wäre es natürlich auch geil. Aber die einzigen Goblins, die das haben, sind aus dem Underworld Denizens, meine ich. Die haben auf jeden Fall da Zugriff dazu. Ich finde, allgemein sind diese Goblins für ihre 45.000 echt ziemlich geil. Also gerade auch hier, wie gesagt, ich würde, also das mache ich ja eigentlich in unserer aktuellen Liga, die seit über einem Jahr läuft und wir einfach nicht zum Spielen kommen. Aber gut, ist auch geschuldet, dass ich etwas weiter weg wohne. Ich habe immer noch meinen einen Goblin, der einfach seine Starspielerpunkte sammelt, damit ich dem eventuell auf Agi 2 kriege. Mhm. Weil halt gerade auch hier, ne, Mitspieler werfen und der kommt auf die 2 plus auf. Gar nicht mal so unsexy. Gehen wir über zu den Black Orcs. Die Black Orcs haben ja eben primär Zugriff auf Stärke und allgemein sekundär auf Geschick und Passing. Ich sehe hier auch allgemein, würde ich keinen Blocken skillen. Ich skille keinen Blocken auf meinen Black Orcs, weil es eigentlich verschwendet ist. Du hast eben durch den Brawler mehr oder weniger deinen Blocken mit dabei. Und klar hat im Laufe einer Liga irgendwann fast jeder Spieler irgendwie Blocken mit dabei. Und es hilft dir natürlich sekundär in deinen passiven Spielzügen super viel. Aber ich würde es nicht eingehen. Also die Preiserhöhung sehe ich hier nicht. Ich würde hier definitiv sehr viel immer auf Mighty Blow gehen, weil diese plus 1 auf die Verletzung oder auf den Rüstungen ist so oft, dass du es eigentlich brauchst, gerade gegen irgendwie so Zwergenteams, ne? Dass er halt dann nur die 9 kommt, aber du brauchst die 10. Ich würde hier sehr oft eigentlich auch auf Robust gehen, weil das ist ja im Stärke-Ding mit dabei, dass auch die schwerer rauskommen. Unterstützen ist natürlich hier auch ein A und O, dass du immer den Stärke-Vorteil hast. Also zweimal Unterstützen mit dabei haben, dass auch deine Goblins eigentlich immer ein One-Dice gegen sich haben, ist immer super. Ah, da haben wir natürlich vergessen, hier für die Goblins, Wehrhaft ist ja im Geschicklichkeitsbaum auch mit drin. Was ich aber nach mehrmaligem Lesen gar nicht so gut finde. Weil Wehrhaft ist nur im gegnerischen Zug, nicht in deinem Zug. Also wehrhaft ist quasi das Pendant zu unterstützen. Damit nimmst du die Unterstützenfähigkeit raus, aber eben nur im gegnerischen Zug, dass er es nicht in seinem Zug benutzen kann. Aber du kannst es nicht in deinem aktiven Zug benutzen, was ich nicht so gut finde, tatsächlich. Die Fähigkeit klang beim ersten Mal lesen super gut, aber nach mehrmaligem Lesen und richtig verstehen, wie diese funktioniert, gar nicht so gut.
Also das bedeutet im Prinzip, mein Gegner müsste auch wehrhafte Spieler haben, damit ich meinen Unterstützenden in meinem Zug nicht verwenden kann.
Richtig.
Mhm, okay. Naja, ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde es auf jeden Fall mal einen kreativen neuen Ansatz, weil das habe ich noch nicht gesehen. Und ich glaube, dass das viele Spielerkonzepte durcheinander bringt. Also gerade Zwergenteams, die sehr, sehr, sehr auf ihr Unterstützen bauen. Da zwei Goblins drin zu haben irgendwo, die wehrhaft sind und die ganzen Unterstützer rausnehmen und auf einmal müssen die Zwerge alle Two-Dice-Blocks gegen sich würfeln, weil du zweimal Unterstützen drin stehen hast auf deinen Black Orks und deine ganzen Black Orks alle Stärke 5 haben effektiv. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dadurch kannst du gleich an der Line of Scrimmage im ersten Spielzug eine Initiative umdrehen. Also ich finde, es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Aber weiter zu den Black Orks.
Weiter zu den Black Orks. Tatsächlich würde ich denen Profi mitgeben. Einfach, oder zumindest so einem oder zwei davon, weil du dann eben gerade deine Two-Dice-Blocks, da nimmst du den einen Würfel raus mit Brawler und den anderen Würfel theoretisch mit Profi, wenn es dir gelingt, die 3+ zu würfeln für Profi. Aber theoretisch könntest du dann einen kompletten Reroll haben, ohne dass du einen Reroll gebrauchst. Finde ich gar nicht so schlecht. Also ich würde hier auch hauptsächlich im Stärke und im Allgemeinen bleiben. Den auf Geschicklichkeit was mitzugeben, weiß ich nicht, ob das so schlau wäre. Ballern reißen kann für dich super interessant sein, gerade wenn du gegen agilitätsstarke Spieler, also halt Trainer spielst. Gerade irgendwie so ein Wardancer, der halt an dir vorbeipreschen will und du hast halt noch Ballern reißen mit dabei, dass du ihn mit dem Push auf jeden Fall A, dahin ziehen kannst, wo du willst, weil wir dürfen ja Grab nicht vergessen. Und dann den Ball ihm quasi wegzunehmen, finde ich echt gar nicht mal so verkehrt. Kicken würde ich den auf keinen Fall geben, weil A, willst du, dass deine Black Orks immer an der Line of Scrimmage stehen, das heißt, sie dürfen Kicken auch nicht benutzen. Dafür müssen sie ja im mittleren Feld, aber hinter der Line of Scrimmage stehen. Das heißt, Kicken ist in diesem Team eigentlich nur sekundär auf den Goblins machbar und das würde ich nicht riskieren. Also sekundär da noch Kicken mitzunehmen, ich weiß nicht, würde ich persönlich nicht empfehlen.
Ich auch nicht.
Und ansonsten, Wrestling ist natürlich für dich super, weil du ja eben durch den Brawler meistens ja doch eher, wenn du bei den Two-Dice-Blocks bist, ein Both-Gain-Down mit dabei hast, dass du auf jeden Fall keinen Turnover verursachst. Auch nicht schlecht. Rasen dürfen sie ja nicht haben, wegen Grab. Ja, klar, kannst du Tackle noch mitnehmen. Aber ja, so alles im Allem finde ich persönlich, ist gerade sowas wie Knochenbrecher, Robust, Unterstützen, Ball entreißen und Profi eigentlich so das Beste, was du mit denen machen kannst. Ein Attribut für die zu steigern, weiß ich nicht, lohnt sie meistens nicht. Klar, Bewegung 5 wäre nett für die, aber brauchst du nicht. Stärke 5 wäre super geil, aber halt eben, ne, sind diese 80.000, kostet sehr viel. Geschicklichkeit 3+, damit du theoretisch einen Ballträger hast als Black Orc. Kann man machen, würde ich auch nicht empfehlen. Wurfgeschick brauchen wir eh nicht drüber reden. Und Rüstung 11+, ja, ist lustig, aber nimm lieber Robust mit, hast du mehr von.
Ja, ich bin da ganz ähnlich überzeugt wie du. Ich würde bei denen auch bei den primären Skills bleiben. Beide Trees haben mehr als genug Dinge, die man sich da auswählen kann. Für mich ist tatsächlich Resting ganz weit oben. Viel weiter als bei dir, weil ich finde es eine super gute Ergänzung zu Brawler. Weil du bist quasi safe. Also selbst wenn du einen Both Down in einen Both Down rerollst, gehen halt dann beide down, das ist okay, weil das ist kein Turnover, das ist in Ordnung. Und eben aufgrund der Tatsache, dass sie eben Brawler schon mitbringen von Haus aus, bedeutet das eigentlich, das Einzige, was du nicht rerollen darfst, ist ein Skull. Alles andere hilft dir in der Regel. Und das ist einfach eine Sache, die dir ganz große Stabilität in diesem Team bringt, eine ganz große Verlässlichkeit bei diesen 6 Kernspielern. Und das finde ich sehr, sehr, sehr wertvoll in so einem Team. Unterstützen ist für mich auch ganz oben mit dabei, um den Stärke-Bonus, die Stärke-Majorität zu erhalten. Und dann eben Knochenbrecher, ganz klar. Überzahl müssen wir generieren dann irgendwann und dafür ist Knochenbrecher super. Die werden verhältnismäßig viele Blocks setzen, also kann man da Knochenbrecher gut für benutzen, um dem Gegner eben auch down zu bringen. Und einen, das war auch meine Idee, mit Ballentreißen finde ich tatsächlich eine coole Geschichte, weil in Kombination mit Grab ist das tatsächlich geil. Mhm. Es ist wirklich cool, weil du setzt den Gegner dahin, wo du ihn willst und erst dann verliert er ja den Ball. Das heißt, du hast eine gewisse Kontrolle darüber, wo der Ball rauskommt und kannst gucken, dass du möglichst viele deiner Spieler um den Ball rumstehen hast, sobald der Ball freikommt. Und das kann ein richtig, richtig, richtig großer Impact sein im Spiel. Das kann ein Riesenmomentum erzeugen, wenn der Gegner keine Kontrolle mehr darüber hat, wo sein Spieler steht auf einmal mit dem Ball.
Ja.
Und das finde ich tatsächlich sehr wichtig und sehr wertvoll.
Was ich an dieser Stelle nochmal anmerken möchte, dass man das sich in Erinnerung ruft, immer die Fähigkeiten ein-, zweimal nochmal extra zu lesen, weil auch mir war lange Zeit gar nicht bewusst, dass ich Grab nicht benutzen kann, wenn ich blitze. Also behaltet das im Hinterkopf. Wenn ihr Grab habt mit euren Black Orcs, bei Blitz nicht machbar. Das steht eindeutig drin. Hab ich auch überlesen oder vergessen.
Wusste ich auch nicht. Ansonsten würde ich bei beinahe allem, was du gesagt hast, dein Plus 1 hinterlegen. Ich weiß, da sind wir immer unterschiedlicher Meinung. Ich würde niemals eine Attributssteigerung bei denen machen. Ich finde das viel zu teuer. Ich finde, das dauert viel zu lange, bis man da was machen kann. Und ich glaube, dass sie wesentlich mehr von den Fähigkeiten profitieren als von einer Attributsverbesserung.
Die Black Orcs auf jeden Fall. Da stimme ich dir zu. Also die Black Orcs bekommen ja ihre SPP-Punkte nur über MVPs oder eben über Blocks. Deshalb gib ihnen erstmal irgendwie Knochenbrecher dazu, dass sie souveräner und auch zuverlässiger ihre SPP-Punkte machen können.
Ja.
Und bei Goblins würde ich, wie gesagt, mache ich ja auch einen Hochskillen, aber das ist ja auch eine andere Geschichte. Die machen einfach mehr Punkte, allgemein.
Ja, die machen mehr Touchdowns, das stimmt.
Ja.
Gut, dann, das ist eine wirklich sehr kurze Liste. Sind wir schon beim Troll?
Genau, sind wir schon beim Troll. Welcher Brocken profitiert von welcher Fähigkeit am meisten? Blocken. Absolut. Also klar, das ist ein sekundärer Skill. Ohne Frage, das sind 12 SPP-Punkte. Das dauert lange, bis ihr das mal habt. Aber das ist definitiv eine der Fähigkeiten, die ich jedem Brocken eigentlich an die Hand legen würde oder jedem Trainer, dass es einen Brocken gibt, weil du ihn einfach brauchst. Also, wie oft ist es, dass dein Troll oder dein Minotaur oder dein Rodspawn oder whatever es auch ist, dein Brocken unten am Boden liegt, weil er eben durch ein Bowdown, durch einen anderen Blocker irgendwie auf dem Boden liegt. Und dann steht der auf, das heißt, wenn er irgendwie benutzt werden sollte oder benutzt werden möchte, braucht er halt einen Blitz, dass er halt seinen Scheiß überhaupt wert ist. Und dann kommt natürlich irgendwie saublöd, hat sich geschafft, hat sich verstanden, du musst ihn unbedingt benutzen, deshalb nimmst du einen Reroll, Loner 3+, nicht geschafft, er liegt am Boden, ist blöd, Blitz ist weg. Deshalb, ganz ehrlich, ist die beste Fähigkeit ohne Frage immer noch für jeden einzelnen Brocken blocken. Du brauchst es einfach, es tut mir leid, es ist langweilig, aber du brauchst es. Dann ansonsten finde ich für den im Stärke-Tree ganz viele Sachen super interessant, gerade solche Sachen wie Greifer, dass du halt eben noch einen hast, der mit Grab deine Leute irgendwo hinhauen kann. Auch für den ist Raufbold natürlich interessant. Für den ist aber auch starker Wurfarm interessant. Dass du gerade in Kombination, angenommen du hast einen Super Goblin, der jetzt schon mittlerweile geschickt 2+ hast, deine One-Turn-Touchdown noch effizienter machen könntest. Und da würde ich tatsächlich sogar sagen, wäre es interessant, den auf Passing sekundär irgendwann, sagen wir, dritte, vierte Fähigkeit, da auch noch ein Plus 1 mitzugeben, wenn das möglich ist. Müsste ich jetzt gerade mal gucken, ob das so möglich wäre. Aber theoretisch mit starker Wurfarm und irgendwie akkurat, theoretisch auf die 3+, einen Goblin zu werfen. Sieht auf dem Blatt Papier sehr interessant aus.
Ich finde, auch starker Wurfarm ist für mich hier ganz vorne mit dabei. Für mich ist es sogar noch wichtiger als Blocken. Bin da mittlerweile auch ein bisschen weg von. Ich sehe das total ein, dass das super gut ist. Und in einem Turnierkontext wird das ja auch extrem viel gemacht, dass man den Big Guys blocken mitgibt, insofern man das denn kann. Und meistens ist das Regelset, sieht das ja vor. Ich finde Raufbold in diesem Kontext fast gut genug für den und würde den hier ganz ehrlich eher sofort als allererstes starker Wurfarm mitgeben, damit der Goblins effektiver werfen kann. Kriegt er plus ein, dann wirft er den kurzen drei Felder weit auf die 3 plus tatsächlich und den etwas weiter, auf die 4 plus, Entschuldigung, und den etwas weiteren auf die 5 plus, damit er accurate ist. Wir reden hier ja letztendlich sowieso nur von plus ein auf den Landeversuch oder nicht, also entweder landet er auf die 3 plus oder auf die 4 plus oder gar nicht oder wird gegessen oder sonst irgendwas. Das finde ich bei diesem Team sehr wichtig, weil es dir eben die Möglichkeit gibt, auch wenn die Chance klein ist, hier nochmal in Turn 7, in Turn 8 nochmal einen One-Turn-Touchdown zu probieren und mit 1-1 in die Halbzeit zu gehen. In der zweiten Halbzeit kriegst du den Ball, hast die Offense, kannst Punch machen und so weiter. Ich finde das gerade für so ein Team, das durch die Bank sehr lange braucht für seine Touchdowns, weil, ne, du hast es schon erwähnt und dem aufmerksamen Hörer ist es aufgefallen, die Blackhawks haben nur Movement 4, der Troll hat nur Movement 4, oder?
Ja.
Die Goblins haben Movement 6, das ist okay, aber letztendlich sind die auf den Schutz des Orc Cages angewiesen, also werden sie in der Regel auch auf Movement 4 oder 5 gebremst. Du brauchst einfach 3-4 Runden, je nachdem, wo der Ball liegt, bis du per Laufspiel den Ball in der Endzone hast. Und das ist etwas, worauf dein Gegner sich einstellen kann. Dass er einfach nur eine gewisse Weile gegen dich verteidigen muss, weil du es dann einfach irgendwann nicht mehr schaffst. Stehst du in Turn 6 noch an der Line of Scrimmage, schaffst du es fast nicht mehr noch in die Endzone. Und hier immer diese Option zu haben, eine Troll mit starker Wurfarm, den Ball zu übergeben an den Goblin, zumal die, und das muss man ja nochmal ganz kurz erwähnen, keine Animosity haben. Keiner von denen hat Animosity. Weder die Goblins noch die Black Orcs. Im Gegensatz zum Orc-Team, die das alle haben, musst du hier nicht nochmal eine 2 plus werfen, um den Ball zu übergeben, übergeben zu dürfen, um das Ego des Orks zu überwinden, sondern kannst die problemlos übergeben auf die 3 plus an den Goblin, der wird 6 Felder geworfen, da muss der auf die 4 plus landen. Das ist echt zu schaffen. Dafür würde ich mir immer ein Reroll aufheben, aber das ist echt zu schaffen auf die 4 plus, weil die haben Agility 3 plus, dann landen die auf die 4, wenn er inaccurate ist. Und das ist echt, das ist 50% dafür, dass er auf den Füßen bleibt. Und wenn er auf den Füßen bleibt, dann 6 Felder, 2 Go-Foils, hat er noch 8 Felder Reichweite. Das ist wirklich, wirklich gut. Plus die 6 Felder geworfen sind, ist 14 Felder Reichweite. Das ist solide. Das One-Turn-Touchdown, das passiert häufiger, als man denkt.
Und vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, dass ja mit der neuen Edition hier ja auch perfekte Pässe von einem geworfenen Mitspieler ja auch Starspielerpunkte jetzt generieren.
Absolut richtig, ja. Und das muss man wirklich im Auge behalten. Also ich glaube, hätte ich so einen Loner 3 plus Troll mit einem starken Wurfarm, würde ich mindestens einmal pro Spiel versuchen, einen One-Turn-Touchdown mit einem Goblin zu werfen.
Ich meine, theoretisch, dann muss er nicht mal den Ball haben. Selbst wenn du merkst, so, okay, hier kann nichts mehr gerissen werden, der Troll steht eh hier dämlich rum, dann wirf halt noch einen Goblin. Weil den einen Starspielerpunkt zu versuchen, dir kann ja nichts Böses passieren.
Ja.
Außer du versammelst halt extrem. Ich meine, theoretisch, habe ich jetzt gerade eben nochmal überlegt, könnte man auch einen Starwerfer generieren, indem man ihm als erstes starker Wurf angibt und dann sekundär Nerven aus Stahl. Dass er auch quasi direkt an der Line of Scrimmage auf sein ganz normales Wurfgeschick dann 4 plus den Goblin werfen kann.
Das ist gar nicht uninteressant.
Gar nicht so uninteressant.
Das ist tatsächlich wahr. Er wird dann natürlich sehr, sehr teuer. Andererseits ist der Troll auch wirklich robust. Also er ist manchmal ein bisschen unzuverlässig, aufgrund auch des Loners und der Blödheit 4+. Plus. Es sei denn, er hat den CV 2+. Plus. Aber stabil ist er.
Ja, also die 10-Plus-Rüstung merkt man ja, wenn man gegen Zwergenteams spielt, sie bricht einfach meistens nicht. Und wenn sie bricht, dann kommt irgendwie nur eine 3 oder eine 4 und dann ist er nur Stunt.
Ja, also das ist echt eine Option. Hier One-Turn-Touchdowns, gerade ich mag ja die Situation, wenn es sowieso egal ist. Ne? Wenn du noch 2 Turns hast, steht 1-0, erste Halbzeit, sagst, ey, in 2 Zügen schaffe ich es auf keinen Fall mehr mit dem Laufspiel. Wenn ich den Goblin jetzt werfe und selbst der fällt da vorne hin, 6 Felder weit weg und lässt den Ball fallen, du schaffst es auch nicht mehr, in 2 Zügen wieder rüberzukommen. Also die Gefahr für einen Gegentouchdown ist relativ gering. Dann mach's halt so, dann probier's. Ja. Box halt den Troll frei, versucht, dass der in keiner Tackle Zone steht, insofern er keine Nerven aus Stahl hat, und stellst einen Goblin direkt dahinter, gibst ihm den Ball per Ballübergabe und dann go for it hier, leg los. Ja. Why not?
Es ist alles möglich. Es ist ja effektiv. Das Einzige, was dich eingrenzt, ist ja bei uns ja genauso, ist meistens die Fantasie, mit der man Sachen machen kann. Also, ne, natürlich sagt dir keiner irgendwie, nimm auf jeden Fall Nerven aus Stahl auf deinen Troll mit. Weil klar, es sind 12 Starspielerpunkte, da du den wahrscheinlich nicht als erstes nehmen willst. 14 Starspielerpunkte. Ich meine, ne, 20 Starspielerpunkte erstmal ausgeben.
Da könnte man eher überlegen, ob man nicht sekundär würfelt, in der Hoffnung, dass man irgendeine passrelevante Fähigkeit bekommt und falls es richtiger Mumpitz ist, dann primär eher auswählt. Hat man halt ein bisschen zu viel ausgegeben. Aber
du, ist auch machbar. Ne? Ich meine, also 8 Starspielerpunkte, um auf Passing zu würfeln. Du, da ist gar nicht mal so viel Schlechtes mit dabei für den.
Also es sind relativ viele Sachen, die ihm bei dieser One-Turn-Touchdown-Geschichte helfen würden.
Da müsste man sich jetzt noch mal ein bisschen genauer mit involvieren, wie genau das synergiert. Vielleicht kann ich das für die nächste Episode mal machen. Dann haben wir mal eine andere Art von Episode, wie das alles machbar ist, was mit Mitspielerwerfen und den ganzen Passenfähigkeiten so synergiert.
Mhm, finde ich spannend.
Aber theoretisch kann da viel Gutes mit dabei sein. Also auch gerade hier so Sachen wie immer am Ball, dass du auf einmal einen Troll hast, der einfach 3 Felder weit gehen kann, wenn da irgendwie ein Pass passiert.
Rechnet auf jeden Fall keiner mit.
Nee, oder keine Ahnung, du stellst ihn irgendwie als Defense, als Offense nicht vorne an die Line of Scrimmage, wo du dir schon denkst, hä, was macht der jetzt? Und dann, ja, ich habe immer am Ball, ich kann in jede Richtung irgendwie jetzt meine 3 Felder noch irgendwie gehen. Gar nicht mal so schlecht, finde ich persönlich. Aber kann man ja machen, wie man will.
Genau. Ich meine, das Schöne daran, eine Kack-Agility zu haben, also 5+, ich meine, Ball die Flecken tust du eigentlich immer auf die 6, wenn der accurate ist. Außer eben. Du hast Agility 2+, dann deflectest du auf die 5. Aber dann ist es halt auch egal, ob du Agility 3+ hast oder 5+, weil deflecten tust du eh nur auf die 6. Keine Anekdote, das ist mir in dem Turnierspiel am Star Bowl tatsächlich sogar 2-mal passiert. Einmal ist der Ball deflected worden von einem Unblocker mit Agility 5, eben auf die 6+. Und einmal ist eine fliegende Bombe deflected worden von Varak Gulchur. Das war auch nett.
Ja, mir ist es auch passiert mit der Bombe 2-mal. Beim ersten Mal wurde sie dann auch gefangen. Ich so, ja gut, ich benutze die Fähigkeit, dass sie explodiert. Oh, scheiße. Bumm. Und beim zweiten Mal wurde sie, glaube ich, nur deflected. Genau. Also ansonsten, also ich würde einen Troll niemals, niemals, niemals irgendwie ein Attribut steigern lassen. A, dauert das viel, viel, viel zu lang. Und B, was willst du mit einem Troll mit einer Stärke von 6, anstatt irgendwie ihm 3 Fähigkeiten zu geben?
Oder also 4? Stärke sagen wir ja auch ganz oft und erwähne ich gerne nochmal, ich finde es einfach viel zu teuer. Plus 80.000 im Team Value ist einfach zu teuer. 4+1 Stärke. Und ich kenne auch niemanden, der das tut. Und der mir vernünftig verargumentieren kann, warum das sinnvoll sein soll.
Wardancer, da könnte ich es verstehen. Weil da könntest du theoretisch, ich meine, klar, die kosten schon 125.000 plus die 80.000, ist er bei 205.000. Aber andererseits, er ist ja eh schon ein Blodger.
Ja, aber
da würde ich es ganz ehrlich, in Stärke 4 Wardancer, boah, ekelhaft.
Ja, aber nee.
Nee. Ist ja auch mal schön, ne? Das sind ja hier die 2 Trolle nicht mit einer Meinung.
Nicht für 205.000. reden wir noch ganz kurz über die Starspieler, wer da zur Verfügung steht.
Wie wir vorhin schon gesagt haben, die Nummer 1, Bomber Dribblesnot, finde ich persönlich ganz ohne Frage der beste Starspieler, den du mitnehmen kannst für das Black Oak Team, einfach für diese 80.000.
50.000.
50.000, jetzt war ich hier bei den 80.000 vom Stärkebonus. Für die 50.000, du kriegst nichts Besseres, ganz ehrlich, 50.000 hast du immer irgendwie über, weil da geht dir einmal so ein scheiß Goblin weg, sind es eh 45.000. Wenn er noch geskillt hat, dann bist du schon drüber. Also, dem würde ich auf jeden Fall meistens immer mitnehmen. Gerade gegen irgendwelche Agi-Teams, nehmen Bomber Dribbles mit, weil da macht es Crunch. Ansonsten haben wir ja auch schon vorhin erwähnt, Fungus de Loon, also der Ball and Chain Boy, der auch persönlich, nach meiner Erfahrung jetzt, echt gut ist. Ich meine, klar, er ist riskant und er ist auch nicht vorzusehen, vorauszusehen, wo er hingehen will. Aber mit seiner Fähigkeit, dass du einmal pro Aktivierung den W3 nochmal würfeln darfst, in welche Richtung er sich bewegt, auch echt nicht schlecht. Dann haben wir natürlich Varagul-Tour mit dabei. Der ist ja auch, ich habe ihn jetzt bisher nicht gegen mich gehabt, aber der Jan erzählt ja ganz, ganz horrible Nightmare-Geschichten über
ihn. Der ist halt beschissen, weil der Aufspringen hat. Das ist das, was man andauernd, glaube ich, nicht auf der Pfanne hat. Mhm. Der hat Stärke 5 und Aufspringen. Und Block. Der poliert dir so dermaßen die Fresse, dass, da siehst du, kein Morgen gehen. Der ist schnell, der ist stabil und der hat verdammt nochmal Aufspringen. Also wenn du ihn nicht umbringst, dann tötet er dich.
Ja, das ist ja tatsächlich sehr oft so mit diesen ganzen Starspielern. Wenn du dich nicht frühzeitig um sie kümmerst, machen sie dir ein riesengroßes Problem. Dann haben sie natürlich noch Zugriff auf den Black Gobbo, weil es ist ein Gobbo. Dann wird es auch schon recht eng. Sie haben nämlich gar nicht so viel. Natürlich Helmut Wolf, weil der ist für jeden da, genauso wie Greg und Crumbleberry.
Morg und Talk spielt für die auch.
Doch, das war's. Genau, also es ist nicht viel Auswahl, aber die Auswahl, die sie haben, ist ziemlich gut. Wir haben ja eh schon mal angeteasert, dass wir demnächst mal ein neues Spotlight machen über Starspieler. Das können wir ja eventuell ja in der nächsten Folge mal angehen und uns noch mehr mit den schönen Starspielern auseinandersetzen, damit sie uns auseinandernehmen können.
Sehr gerne, würde ich mich freuen. Mein lieber Mario, dann danke ich dir an der Stelle für deine Einsichten, Draufsichten, Umsichten mit dem noch verhältnismäßig neuen Black Ork Team. Ich hoffe, es hat euch, liebe ZuhörerInnen, genauso gefallen wie mir. Ich finde es immer schön, wenn jemand über ein Team berichtet, das er auch selber spielt, unter Umständen dann auch schon ein bisschen länger, weil das dann doch immer eine kleine Diskrepanz gibt zwischen dem, wie es auf dem Papier wirkt und wie es sich tatsächlich auf dem Spielbrett anfühlt. Und da finde ich es immer richtig schön, dann tatsächlich einen Bericht direkt von der Spielfeldkante zu bekommen, der nicht übers Papier geht, sondern über Erfahrung. Also da vielen, vielen lieben Dank, dass du das mit uns geteilt hast, lieber Mario.
Es fehlt natürlich noch eine Kleinigkeit. Du hast es heute vielleicht ein bisschen eilig. Ich weiß, NFL beginnt jetzt gleich. Sie hat ja sogar schon angefangen. Aber es gibt noch kein Roster. Wir haben noch kein Roster vorgestellt.
Himmel, das habe ich vergessen.
Ich mache das ganz kurz. Das ist auch meiner Ansicht nach das beste Black Ork Roster, was du haben kannst. 6 Black Orks mitnehmen, den Train Troll mitnehmen, 2 Rerolls und 5 Goblin Linemen. Dann hast du 12 Spieler insgesamt, das heißt, du hast einen extra Goblin, weil dir wird definitiv einer mal rausfallen. Du hast deine 2 Rerolls, die dir echt einen guten, safen Start geben mit dem ganzen Drum und Dran, was du haben kannst. Und dann im späteren Verlauf erst den Apotheker mit dazu zu holen. Finde ich persönlich, ist das beste Starting-Roster, was du haben kannst. Es geht natürlich auch anders, aber ich würde nichts anderes empfehlen. Das ist meiner Meinung nach. Du kannst natürlich den Troll weglassen und dafür halt noch einen extra Goblin mitnehmen. Dann kannst du auch noch mal einen extra Reroll mitnehmen und den Apotheker, aber würde ich persönlich nicht machen.
Nee, ich würde es auch genauso bauen, wie du es jetzt gesagt hast, weil ich würde schon auf 12 Spieler gehen, auf jeden Fall alle Black Ox mitnehmen, auf jeden Fall den Troll mitnehmen und dann gucken, wie die Liga sich entwickelt.
Und natürlich, was man nicht vergessen darf, man kann sie natürlich auch als Stunty-Team spielen, indem man halt nur Goblins mitnimmt und damit werden sie die besten, also halt die hartnäckigsten Stunties auf jeden Fall, weil sie ja kein Kleinwüchsig in dem Sinn mehr haben, weil sie ja robust sind und halt nur mit dem einen Troll, also 12 Goblins, ein Troll oder wie auch immer, ein paar Reroes mit einpacken und da hast du halt auch ein Stunty-Team, wo du theoretisch ja auch im Stunty-Cup bei Turnieren mitspielen kannst.
Das stimmt. Und dann werden sie die härtesten Stunties auf dem Schulhof.
Auf jeden Fall die am längsten durchhalten.
Okay. Mein Lieber, dann bleibt mir ja hier an der Stelle nur noch zu sagen, die Frage ist niemals, ob du zu Boden gehst.
Die Frage ist, wie viel von dir wieder aufsteht.
Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao, ciao.